Dann dürfen wir jetzt mit der Predigt starten. Auf der Klausur haben wir unter anderem auch darüber gesprochen, dass es immer wieder mal auch hilfreich ist, die Gemeinde mit einzubinden und sie zu motivieren, gedanklich sich zu beteiligen an das, was wir vermitteln. Und ich hatte gesagt, ich habe schon in meiner Vorbereitung, die ich schon frühzeitig erstellen musste, weil ich ja gestern überhaupt keine Zeit hatte, noch an einer Predigt zu arbeiten, gesagt, ich habe das schon eingebaut. Also jetzt nicht nachträglich, schon im Vorfeld. Schaut euch einfach mal so diese Folie an. Lass es Jesus sein, den Titel, und dann mit dem Bild, was Jesus darstellen soll. Meine Frage dazu ist, als eine kleine Möglichkeit, sich darüber auszutauschen, was löst diese Anfangsfolie in dir aus? Also, falls du es noch nicht gemacht hast, lade ich dich ein, deinen Sitznachbar einfach mal freundlich zu begrüßen. Das hätte Jesus schon längst getan. Und dann tauscht euch 2 Minuten aus. Das Gleiche gilt für den Livestream. Wenn ihr zu mehreren Leuten seid, tauscht euch zu Hause aus. Wenn ihr alleine seid, schreibt es einfach in den Chat. Okay, hier geht's schon los. Die Ohren, das Herz zu öffnen. Lass es Jesus sein. Am Montag habe ich der Rosi in der Moderation noch geschrieben, ja, mein Thema ist, lass es Liebe sein. Vielleicht kennt einer noch das Lied von Rosenstolz, das war ein Titel, Lass es Liebe sein. Ich fand das sehr motivierend, ich liebe auch solche Charts-Titel ganz gerne. Ich mag auch die Gruppe ganz gut, die macht gute Lieder. Aber dann in der Vorbereitung dachte ich, nee, ich bin ein bisschen provokativer und sage, lass es Jesus sein. Das hat noch eine andere Qualität, weil ich jetzt die Liebe mit einem Namen verbinde. Also ich möchte euch mit auf einen Weg nehmen. Und ihr wisst ja, so, ich habe meine eigenen Gedanken darüber, wie ich so ein Thema anpacke. Das erste ist, bitte die Folie wieder freischalten, dass das nächste Bild kommt. Also, ein Beispiel. Wer von euch möchte so gut Geige spielen wie David Garrett? Auch ein paar melden sich. Oder vielleicht bist du eher diese Person, die sagt, nee, ich möchte sein wie André Rieu. Gibt es da welche? Aber es geht aber darum, so gut zu spielen wie diese 2 sehr bekannten Personen. Eins ist dann, glaube ich, klar. Wenn du so gut sein möchtest, so gut Geige spielen willst, dann benötigst du Übung. Extrem viel Übung. Üben, üben und nochmals üben. Übung, so heißt es ja auch im Deutschen, macht den Meister. Und gleichzeitig wird es sehr schwer sein, unheimlich schwer, wenn du nur alleine immer übst und dir alles alleine beibringen musst. In der Regel benötigst du, um so eine Klasse zu erreichen, einen ausgezeichneten Trainer oder einen hervorragenden Lehrer. Jemand, der es schafft, deine Begabung, die irgendwo auch schon vorhanden ist, auch deine Leidenschaft, so ein Instrument zu spielen und deine Motivation ständig zu optimieren. Und gleichzeitig deine eigene Persönlichkeit reifer werden zu lassen und es schafft, deine Macken zu minimieren. Gehört mit zu diesem Training. Denn wer so viel trainiert, möchte auch irgendwann zum Einsatz kommen. Sein Talent zeigen und es präsentieren. Also sollte er möglichst medientauglich sein. Also von seiner Persönlichkeit etwas auszustrahlen, dass alle sagen, dem höre ich auch gerne zu. Mit dem Titel "Lass es Jesus sein" möchte ich uns die fantastische Nachricht vermitteln, dass Jesus Christus gerne unser Meistertrainer sein möchte oder unser Meisterlehrer. Er schafft es aus uns, das herauszukitzeln und wach zu machen, was er schon längst in uns hineingelegt hat. Und was sein Herzenswunsch ist, dass das, was er uns geschenkt hat und schenken will, dass wir es ausstrahlen, dass wir es sichtbar machen und dass wir es einsetzen auf eine Art und Weise, dass ihm die Ehre kommt, weil sein Wesen durch uns sichtbar wird, seine Art durch uns sichtbar wird, seine Sprache durch uns hörbar wird. Lass es Jesus sein. Oder von dem Vergleich gesprochen der Musik, er möchte, dass aus unserem ganzen Sein eine richtig gute Musik wird, die jeder andere in unserem Umfeld gerne hört. Fromm gesagt, er möchte, dass seine Herrlichkeit aus uns strahlt. Das ist sein Ziel. Und diese Herrlichkeit besteht darin, dass wir Frucht bringen, also für andere ein Segen werden. Er möchte als dieser Meister, Lehrer und Trainer uns ein Lächeln ins Gesicht und ein Lächeln in unserem Herzen ausbreiten, sodass jeder, der uns begegnet, sagt, ey, du hast etwas, das mir fremd ist. Und ich möchte das gerne kennenlernen. Woher hast du diese Hoffnung? Woher nimmst du dieses Vertrauen? Woher hast du diese Liebe? Erzähl mir mal davon. Also lass es Jesus sein, soll nicht länger Theorie bleiben, sondern wir zeigen es den Menschen. Wir machen es sichtbar, erlebbar, hörbar. In unserem Lebensumfeld und auch in unserer Gemeinde. Wir leben also wir zeigen es den Menschen, wie wir unser Leben meistern und sichtbar soll unser Meister werden. Wir verwandeln die Theorie in Praxis. Eigentlich muss ich das theologisch anders formulieren. Wir geben Jesus Christus, seinem Geist, so viel Raum in uns, dass er uns verwandelt in seine Eigenart, in sein Wesen, in seine Herrlichkeit. Und wisst ihr, was wir dann tun können? Alles, was wir tun, wird in Liebe geschehen. Wird in Liebe geschehen, weil Gott selber auch Liebe ist. Ein Beispiel so von Seelsorge nehme ich mal, weil das, weil ich es vorhin so genannt habe, dass wir nächste Woche das Seelsorgerteam vorstellen. Du kannst ganz viele Seminare besuchen, entsprechende Bücher lesen und sogar Psychologie studieren und damit eine Auszeichnung abschließen. Aber wenn du in deiner Persönlichkeit nicht ausgeglichen bist, wird es ganz schwer für dich werden, dein Wissen anwenden zu können. Es wird dir an Kundschaft fehlen, weil dein Gegenüber sofort merkt, nee, die Person hat so viel Macken und sie ist so unsensibel, sie kann mit mir gar nicht umgehen. Also werde ich mein Herz, meine Gedanken, was mir Not macht, niemals dieser Person anvertrauen. Wir brauchen also eine Charakterschulung. Wir müssen reifen in unserem Charakter, dass wir das Wesen Gottes widerspiegeln. Und dazu gehört unter anderem die Liebe. Gottes Liebe. Diese Ressourcen, die uns fähig macht, mit den Herausforderungen und den Ansprüchen der Menschen sehr, sehr, sehr sorgfältig und Gewissenheit und ermutigend umzugehen. Und wir brauchen diese Liebe, dass auch wir mit den eigenen Ansprüchen an uns auch so liebevoll umgehen zu lernen. Und da möchte Jesus Christus unser Trainer sein. Doch wie kann ich das leben? Also wie komme ich von dieser Theorie, lass es Liebe, lass es Jesus sein, hin in mein Leben? Oder wie wir es manchmal salopp formulieren, woher nehmen, wenn ich stehlen? Meine Empfehlung, hol es dir von Gott. Klaue es bei ihm. Schau es bei ihm ab. Geh in seine Schule. Lerne es von ihm. Denn Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dann haben wir es. Diese Ungeheuerlichkeit, dann können wir es Jesus sein lassen. Dann sind wir seine Botschafter, seine Stellvertreter auf dieser Erde. Und wir dürfen es mutig so sagen, ohne zu übertreiben, ohne zu lügen, weil das eine Realität ist. Gott ist doch die Quelle des Lebens. Eine Liebe, die dahinter steht, die es nicht auf dieser Welt gibt. Deswegen haben die Schreiber des Neuen Testamentes einen neuen Begriff dafür gewählt, die Agape-Liebe. Die Agape-Liebe. Es ist eine göttliche Liebe, die wir nicht durch Disziplin oder Training erlangen können, die wir nur geschenkt erhalten. Aber wie wir mit diesem Geschenk leben, sodass es unser Herz erfüllt, das ist das Trainingsprogramm. Es ist eine Liebe, weil sie nicht von der Welt ist, können wir sie nur widersprüchlich beschreiben. Sie ist zum Beispiel bedingungslos grenzensetzend. Sie ist maßgebend befreiend. Sie ist ein geschenktes Gebot. Die Liebe ist die Balance von Gut und Böse in meinem Leben. Okay, um es mal praktischer zu formulieren. Also die Liebe Gottes macht aus einem Rotzlöffel eine Wonneproppe. Sie macht aus einer Fiesbacke einen fröhlichen Backe-Backe-Kuchenmann. Sie verwandelt uns in diese göttliche Qualität. Und Gott ist Liebe. Die Liebe gibt nach einem 100-Meter-Sprint nicht auf. Sie hat einen langen Atem Geduld. Sie ist nicht träge, aber sie erträgt alles. Und jetzt muss ich mich selber abstoppen. Wenn ich über diese Liebe nachdenke, fange ich an, ins Schwärmen zu kommen. Ich fange an, über Schwärmen von Jesus Christus zu kommen, weil es so genial, so fantastisch ist, dass ich ihn kennenlernen darf, dass ich in Beziehung mit ihm lebe und ich weiß, er erfüllt mich mit seinem Geist und wenn ich mit seinem Geist erfüllt bin, trage ich diese Liebe in mir. Auch wenn ich das manchmal nicht denke, mir nicht bewusst ist oder ich meine Zweifel daran habe. Und dann weiß ich, oh, ich muss bei Jesus Christus in Schule gehen. Warum? Weil dieser Jesus Christus den Namen der Liebe trägt. Er ist die Liebe. Also Liebe hat diesen Namen. Es ist Jesus Christus. Markus Evangelium 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist das Evangelium. Also wenn wir von der guten Nachricht sprechen, die wir in der Bibel finden, müssen wir von Jesus Christus reden. Weil er es ist, das Evangelium. Und wir können gut von ihm reden und fantastisch mit ihm leben, wenn er ganz viel Platz in unserem Leben bekommt. Also gehen wir hoffentlich mutig in dieses Training hinein. Das Training heißt, wir haben Übungen zu tun. Und lernen wir von unserem Meistertrainer, das ist Jesus Christus. Und ich hoffe, dass wir uns gegenseitig so stark ermutigen und an die Hand nehmen, dass wir sagen, jawohl, ich will dabei sein. Und Jesus Christus hat uns ein Trainingsprogramm an die Hand gegeben, Aber ich merke es, wenn ich so etwas lese, wie zum Beispiel, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, dann mache ich so ein mieses Gesicht, weil ich mich frage, ich erlebe das doch gar nicht, das stimmt doch gar nicht. Ich werde viel Frucht bringen, wenn ich an Jesus bleibe, und ich frage mich, was ist denn mit mir los? Traue ich mich das überhaupt? Und deswegen möchte ich uns einfach mal die Frage stellen, viele von uns kennen das ja, dass wir von Jesus lernen sollen, dass wir ihm ähnlicher werden sollen. Aber ich möchte mal die Frage stellen, wer ist denn wirklich dein Trainer? Oder noch praktischer gefragt, wer ist es, der dein Leben, dein Denken und deine Entscheidung wirklich beeinflusst? Unter welchem Einfluss stehst du? Ist es das Königreich Gottes und Jesus Christus? Oder sind es nicht doch ganz andere Dinge, ganz andere Personen, ganz andere Wirkkräfte? Lass es Jesus sein, finde ich ein hervorragendes Lebensmotto. Weil Jesus Christus uns nicht im Regen stehen lässt. Und er gebraucht ein sehr schmackhaftes Bild, um zu sagen, so wenn ihr das lebt, was ich euch zusage, was ich euch zuspreche, dann lebt ihr unter meinem Einfluss, unter meinem Herrschaftsbereich, und es wird ganz viel Gutes dabei herauskommen. Und das Bild, das er gebraucht, habe ich eben schon zitiert, es ist das Bild von dem Weinstock. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, also Christus bleibt, Kreuz drehe ich mich mal, und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich entdecke in diesem Trainingsprogramm drei Aspekte, die wir einüben dürfen. Also drei Übungen. Und ihr kennt das vielleicht nicht. Ein Trainer sagt immer, fang mit einem Schritt an. Weil wer sich schon gleich das ganze Programm übernimmt, überfordert sich oft. Also wählt euch einen Schritt aus und sagt, das ist das, was ich gerne lernen möchte von Jesus. Das Bild ist natürlich schön. Es geht um Wein, ein Bild der Freude. Es geht um Frucht, die Trauben, die wir ernten. Und damit geht es um Feiern. Es geht um ein schönes, gutes, wirkungsvolles Leben. Es ist nicht das Bild der Peitsche. Es ist nicht das Bild des Jägers. Es ist einfach nur das Bild des Weinstockes. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und damit habe ich schon eine erste These aufgestellt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Daraus habe ich den Satz formuliert, sei ein Ich Bin. Erste Übungseinheit. Sei ein Ich Bin. Und jetzt ahnst du schon, wenn du sagst, aufgrund deiner Biografie, aufgrund deiner Defizite, die du in der Kindheit schon erfahren hast, ich bin ein Versager, ich bin es nicht wert, ich habe es nicht verdient. Wenn du sagst, ich bin so einer, dann weißt du, unter welchem Einfluss du stehst. Aber wenn du den Mut hast zu sagen, wenn Jesus der Weinstock ist, dann bin ich die Rebe. Der Weinstock ist diese ganze Pflanze. Die Rebe ist ein Zweig, der ausgeht. Und an diesen Zweig hängen dann die Früchte, die Trauben. Und ich bin so ein Zweig, der abgeht von dem ganzen Weinstock. Ich bin. Was bedeutet das? In der Jahreslosung heißt es ja, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Nun steht in Liebe am Ende, aber sie muss am Anfang stehen, damit ich das leben kann. Das heißt, es beginnt bei dem Weinstock. Es beginnt bei Gott. Es beginnt bei der Liebe. Ich muss also in dieses Sein, dass ich selber Liebe bin, wie Christus Liebe ist, investieren. Und wenn ich darüber nachdenke, stelle ich fest, das ist völlig das Gegenteil von dem, was uns die Welt beibringt. Die Menschen, die Gott nicht kennen. Geht ja auch gar nicht anders. Wer Gott nicht kennt, wird niemals solche Parameter aufstellen. Wie denkt die Welt? Wir tun etwas, um geliebt zu werden. Was sagt Jesus, der Trainer? Nein, ihr seid voller Liebe und aus dieser Liebe entspringt euer Tun. Wir rackern uns ab, um gesehen zu werden. Wir wollen erfolgreich sein, um Anerkennung zu bekommen. Also immer, wir tun irgendetwas, wir haben irgendetwas, wir leisten uns irgendetwas, um auf die Schulter geklopft zu werden von den Menschen. Warum? Weil unser Leben aus Defiziten besteht. Also versuchen wir das zu kompensieren mit Gegenständen, mit einem guten Auto, großes Haus. Wir versuchen es zu kompensieren durch unser Tun, indem wir uns engagieren und immer den einen Ziel, ich möchte gelobt, geliebt, anerkannt werden. Jesus hat da oft drüber gepredigt. Er sagt also, wenn du super fromm betest und das noch öffentlich machst, damit dich die Zuhörer sagen, was bist du für ein geistlicher Mann, für eine wunderbar geistliche Frau, dann haben dich die Leute gestreichelt. Aber bei Gott gehst du leer aus. Und dann sagt er, ihr könnt spenden wie die Weltmeister. Aber wenn er es tut, dass alle sagen, wow, gibst du viel, dann stehst du schon im Mittelpunkt, hast die Ehre bekommen, aber bei Gott gehst du leer aus. Das Gleiche sagt er auch bezüglich Fasten und was du noch alles machen kannst. Aber du kriegst keine Anerkennung von den Menschen. Deswegen ist alles, was nicht aus der göttlichen Liebe kommt, 1. Korinther 13, nichts. Und wenn du dein ganzes Leben für Menschen hingibst, um dann irgendwie auf deinen Grabstein eine Anerkennung zu bekommen, gehst du bei Gott leer aus. Es muss bei dieser Liebe anfangen. Und daraus entsteht das Tun. Investiere also in dieses von Gott geschenkte Sein. Ich bin. Ich bin geliebt. Ich bin gewollt. Ich bin wertvoll. Ich bin berufen. Ich bin gesendet. Ich bin heilig. Ich bin gerecht. Wir haben so viele Dinge, die uns die Bibel mitteilt, die uns Jesus Christus mitteilt, wer wir sind. Und darauf, das ist die erste Übung, lasst uns investieren. Das ist die erste Übung. Was entsteht daraus? Ich bin überzeugt, es entsteht ein gutes und glückliches Leben. Aber ich bin immer noch dabei, wie bekommen wir den Anschluss? Also wie schaffe ich das, in diesem Sein zu sein? Und dazu möchte ich ein paar Gedanken bringen. Lukas 15, viele kennen dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Das ist also ein junger Sohn, der sagt zu seinem Vater, zahl mir das Erbe aus. Ich möchte weggehen. Und der Vater macht es. Mit dem, was der junge Sohn da sagt, hat er im Grunde genommen gesagt, das hat jeder Jude so verstanden, du Vater bist für mich tot. Erbe auszahlen. Und dann geht er in die Fremde, heißt es. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Gleichnis heute extrem unsere Welt widerspiegelt. Auch unser Christsein oft. Dass wir die Herrschaft Gottes ablehnen, also nur theoretisch sagen wir, Jesus unser Herr, aber in der Praxis stimmt es nicht, weil wir unter anderen Einflüssen stehen und wir wollen das Erbe Gottes ausbezahlt haben, damit wir ein glückliches Leben haben, sind aber im Haus der Fremde, da wo wir nicht hingehören. Und in diesem Haus der Fremde passiert genau das, wir werden mit Mangel, mit Defiziten konfrontiert. Das, was wir dann von Erbe bekommen, löst sich in Luft aus. Und jetzt will dieser junge Mann wieder zurückkommen und hört auf den Satz, den er sich sagt. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Also er lehnt die Identität ab, die Gott ihm geschenkt hat. Mach mich wie einer deiner Tagelöhner. Und jeder, der Hörer von Jesus Christus hat gesagt, das ist ein guter Satz, denn er hat ja gesagt, der Vater ist für mich gestorben. Also hat er kein Recht mehr, Sohn zu sein. Also kann er nur noch ein Diener, ein Sklave sein. Die Freiheit, die Gott geschenkt hat, beherrscht ihn in einer Art und Weise, dass er ein Sklave wird. Und nicht mehr Ja sagen kann zu dem, ich bin einer, der zu Gott gehört. Was bedeutet das weiter nachgedacht? Also eine unverdiente Gnade, wie es in dieser Geschichte erzählt wird, dass der Vater ihm gegenläuft, dass er ihn umarmt, dass er ihm den Siegelring gibt und damit wieder alles wiederherstellt, alle Autorität, alles wiederbekommt, obwohl das Erbe ja schon ausbezahlt hat, dass er ein Fest feiert. Unverdiente Gnade gibt es in der Welt nicht. Es heißt doch bei uns ja, wenn wir zurückkehren zum Vater, dann bekommen wir das, was wir verdient haben. Und wir haben nicht es verdient, dass Gott uns 100% wieder annimmt. Wir haben es nicht verdient. Wir müssen es doch irgendwie wieder gut machen. Also wir sind auf Leistung gepolt und investieren wieder in der falschen Sache. Investieren wir in dem Sein. Ein anderer Gedanke, es bedeutet ja, dass der Sohn das Zuhause des Vaters verlassen hat und damit hat auch die Herrschaft Gottes verlassen. Das ist jetzt mal so eine geistige Dimension. In der Fremde lebt er unter einer anderen Herrschaft. Aus der geistlichen Perspektive bedeutet das nichts anderes. Er lebt unter der Autorität des Bösen. Er ist in diesem Sinne dämonisiert, sodass er gar nicht anders denken und nicht anders handeln kann, als zu sagen, ich bin es nicht wert. Sein Denken ist vergiftet. Es hat einen Einfluss, unter welchem Herrschaftsbereich ich mein Leben gestalte. Ist Jesus Christus der Herrscher oder sind es andere Geister, die mich beherrschen? Jesus Christus hat das öfters thematisiert, dass das die Konsequenz ist. Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Der verliert alles, weil er unter einen anderen Herrschaftsbereich bekommt. Und dieser Herrscher, unter dem man kommt, das ist der Zerstörer, der ist der Lebensvernichter. Wer aber den Mut hat, loszulassen und sich an mich festbindet, der wird das Leben gewinnen. Oder ich denke an Johannes 8, wo das gesagt wird, dass der Teufel der Lügner ist. Er verkauft uns alles als Segen, obwohl es Fluch ist. Die Rückkehr zum Vater ist jederzeit möglich, in dieses Haus zurückzukommen. Und ich werde wieder geadelt. Ich war und bin immer ein Kind Gottes, auch wenn ich in der Fremde lebe. Und ich darf zurückkommen und der Vater steht da. Wunderbar, dass du endlich wieder da bist. Du warst tot. Du hast mich für tot erklärt, du warst tot, aber jetzt bist du wieder da. Und ich feiere das, weil das ein wunderbarer Tag ist. Das ist also diese erste Übung, in das zu investieren, was Gott uns geschenkt hat. Heißt im Konkreten, ich lasse mich auf die Herrschaft und die Liebe Gottes ein. Ich gebe dem ganz viel Raum, weil das soll mich prägen. Das soll meine Entscheidung, mein Denken beeinflussen, prägen. Der zweite Gedanke, den wir in diesem Ich-Bin-Wort finden, ist, dass wir viel Frucht bringen. Und viel Frucht habe ich so formuliert, sei ein Segen. Das ist das Ziel für unser Leben. Das hat Gott auf seinem Herzen, dass wir zu einem Segen für viele andere werden. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Sicher habt ihr es auch wahrgenommen. Es fängt zuerst bei Gott an, bei Jesus. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Jetzt wird es umgedreht. Es geht nicht zuerst mit Gott weiter. Also werden wir jetzt in Verantwortung genommen, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel, viel Frucht. Hier bin ich nochmal an dieser Stelle. Es geht im Reich Gottes nicht um Erfolg, das ist das, was uns prägt, sondern es geht um Frucht. Und da liegen Welten dazwischen. Es passt nicht zusammen. Marie hatte auf der Gemeindeleitung auch dieses Bild gebracht. Wir sind innerhalb der Gemeinde Gottes oft wie ein Unternehmen, wie eine Firma. Und dann geht es um Erfolg. Wir brauchen Zahlen. Sind denn hier auch alle Plätze voll? Wie viele Bekehrungen haben wir? Wie viele Taufen können wir melden? Wie stark ist die Finanzkasse? Das ist Erfolgsdenken. Im Reich Gottes geht es um Frucht, um Qualität, nicht primär um Quantität. Wie können wir Frucht bringen? Ja, in unseren frommen Kreisen kommt jetzt ein mach mehr, mach mehr, mach mehr. Weil dann der Erfolg wieder rauskommt. Dann kann ich es messen. Ich habe was geleistet, also kriege ich etwas raus. Aber es geht nicht um Erfolg, es geht um Frucht. Und Frucht kann ich nicht machen, Frucht entsteht. Und sie entsteht nur auf eine Art und Weise. Ich muss die Entscheidung treffen, ich bleibe an Jesus Christus dran. Und er will sowieso an mir dranbleiben. Ich und Gott, wir sind nicht auseinander zu kriegen. Wir bilden eine Einheit. Und das nicht sonntagmorgens alleine, sondern die ganze Zeit. ob wir das schaffen, diese viele Frucht zu bringen. Es gibt nur diesen einen Weg, dass unser Leben Frucht bringt. Wir müssen dranbleiben, wir dürfen den Kontakt nicht abreißen lassen. Dann wird diese Frucht der Liebe aus unserem Leben herauskommen. Erfolg ist das andere. Erfolg aber ist sehr instabil. Ja, was hätte ich mich gefreut, wenn die deutsche Nationalhandball heute Abend um den ersten Platz gespielt hätte. Und wie oft habe ich es in Leichtathletik gehört? Und ich kann es verstehen. Wer da nur den zweiten Platz macht, fühlt sich 100% als Verlierer. Weil er hat so viel dafür trainiert, so viel aufgegeben, um den ersten Platz zu machen. Das ist das Denken der Welt des Erfolges. Wer erfolgreich sein möchte, der will da sich in diesem Erfolg sonnen. Er zeigt seine Pokale, er zeigt seine Studienleistungen, er zeigt sein Auto, sein Haus, alles, was er sich leisten kann. Und wir wissen es heute, es muss nur ein Krieg ausbrechen. Und schon ist all dieser Erfolg nichtig. Es kann an einem Tag alles kaputt sein. Leider mussten das viele Menschen in der letzten Zeit erleben. Ein Erdbeben reicht aus und ist alles hin. Bei Frucht ist es anders. Frucht bleibt, wenn wir in Christus bleiben. Und die Frucht ist immer nicht für mich da. Sie ist für den anderen da. Also deswegen sei ein Segen. Das, was Gott dir geschenkt hat, das gib weiter. Verschenke es an die anderen in deinem Umfeld. Verschenke die Liebe Gottes. Verschenke die Freude Gottes. Verschenke seine Hoffnung. Und dann hast du bestimmte Fähigkeiten von Gott bekommen. Gib es weiter an die Menschen. Diene damit. Lebe deine Berufung für die Menschen in deinem Umfeld. Und was wird entstehen? Frucht. Warum? Weil bei Gott, bei Jesus Christus, Herztrumpf ist. Und das ist diese Beziehung. Wie bringe ich Frucht? Ich muss dranbleiben. Ich muss diese Beziehung leben. Nicht theoretisch, sondern tatsächlich leben. Ich führe keine Zwangsehe. Ich führe keine Partnerschaft, wo wir nebeneinander herlaufen. Kein Arrangement, sondern wo wir tatsächlich ein Miteinander haben. Das ist Jesus Christus Herzenwunsch. Und das ist die zweite Übung. An Jesus dranbleiben. Sich nicht auseinanderreißen zu lassen. Also die erste Übung, investiere in das Ich Bin. Die zweite Übung, sei ein Segen. Und jetzt kommt noch eine dritte Übung, sei ein Demütiger. Denn ohne mich oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Alles, was wir tun, geschehe in Liebe. Ohne Jesus Christus können wir nicht lieben. Wir meinen es zwar, aber wir können nur die freundschaftliche Liebe weitergeben. Wir können eine sexualisierte Liebe weitergeben. Aber wir können keine Agape-Liebe weitergeben, weil sie kommt von Gott. Und es ist eine Frucht, die nur entsteht, wenn wir an Jesus Christus dranbleiben. Und das ist eine Grenze, die ich zu akzeptieren habe, wo ich ein innerliches Ja für brauche. Und das bezeichne ich als Demut, zu sagen, Jesus, ohne dich kann ich es nicht. So dass eine Wirkkraft von dir aus mir herauskommt. Natürlich kann ich ohne Jesus Christus predigen. Ich habe die Gabe, gut zu reden. Das kann ich ohne Jesus. Aber wenn etwas Göttliches in deinem Leben passieren soll und in meinem Leben, kann ich nichts tun. Mit dem Ergebnis, du weißt schon heute Abend nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber wenn es von Gottes Geist bewirkt ist und ein göttlicher Moment in deinem Leben ist, dass Gott dir durch meine Worte etwas sagt, dann weißt du, boah, das war eine Sternstunde, eine Gottesstunde für mich. Und das weißt du auch noch am Dienstag, am Mittwoch und Donnerstag, weil du sagst, danke Jesus Christus dafür, dass du das jetzt gerade in meinem Leben hineingegeben hast. Sei ein Demütiger. Wir können ohne Gott nichts tun. Was bedeutet das auch, wenn ich jetzt die Jahreslosung vergleiche, Korintherbrief, da sagt Paulus, das ist die Entscheidung zu sagen, Jesus Christus, du bist mein Herr und ich höre auf dich. Und wenn ich auf dich höre, tue ich auch das, was du tust. Und deswegen werde ich ein Diener sein, so wie du ein Diener in dieser Welt warst. Und als Diener bekomme ich immer Gegenwind. Und deswegen muss ich standfest und treu sein. Als Diener, Johannes 15, ein Jesus-Nachfolger wird die Welt mich hassen, weil ich nicht von dieser Welt bin, weil ich etwas vermittle, was nicht kompatibel ist mit dem Denken der Menschen. Warum ist nicht kompatibel? Weil sie unter dem Herrschaftsbereich des Gegners Gottes leben. Und dann gibt es Widerstand. Warum gibt es zurzeit so viel Christenverfolgung? Weil in diesen Ländern die Menschen sich entschieden haben, ich halte an Gott fest, an Jesus Christus fest und koste mich das Leben. Und sie provozieren ihre ganze Welt. Warum ist diese Gewalt da? Warum lernen wir nicht aus der Geschichte? Weil die Menschen unter einem anderen Herrschaftsbereich leben. Und dieser Herrschaft sagt, bring sie um. Weil es ein direkter Angriff auf Jesus Christus ist. Sei ein Demütiger. Bleibe standfest. Es ist nicht der Erfolg, wo wir uns in der Sonne krönen. Es wird Widerstand geben. Es ist nicht einfach. Aber zu sagen, ich habe eine Grenze, Jesus Christus, ohne dich kann ich es nicht tun. Und ich werde vielleicht verführt, es ohne dich zu machen, weil dann mein Leben leichter wird und einfacher wird. Aber heute möchte uns Jesus Mut machen, nein, lass dich auf mich ein. Denn ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Investiere in dieses Sein. Bleibt in mir und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Ihr habt ganz viel an die Menschen weiterzugeben. Und bitte, immer wieder neu, ringt euch durch zu sagen, ohne dich, Jesus, können wir das nicht machen. Kriegen wir es nicht hin. Ich habe es mal so für mich formuliert. Ich segne die anderen mit Hoffnung, sodass sie ermutigt werden. Ich segne die anderen mit Glauben, sodass sie sich trauen, sich auf eine Beziehung auch mit Gott einzulassen. Ich segne sie mit Vertrauen, dass sie wieder neu wagen, auch in Beziehung überhaupt grundsätzlich einzulassen. Und ich segne sie mit Liebe, sodass sie Freude am Leben haben. Das ist eine Frucht, die ich weitergeben kann. Wie funktioniert das? An Jesus dranbleiben. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wir haben jetzt eine Lobpreiszeit und ich lade dazu ein, vielleicht genau das erste Lied, das ich mir gewünscht habe, als ein Lied zu nehmen, das du vielleicht gar nicht mitsingst oder du singst es mit einer Entscheidung gekoppelt. Ich weiß, wer ich wirklich bin. Ich möchte in das Sein investieren, was Gott mir schon geschenkt hat. Ich bin ein Königskind. Ich gehöre zum Vaterhaus. Niemand kann mich von dieser Liebe Gottes trennen. Deswegen bin ich im Anschluss mit ihm. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir jetzt diese Lieder genauso singen als etwas, was unser Herz öffnet und mit Gottes Gegenwart erfüllt. Danke für euren Dienst an dieser Stelle.